Ja, liebe Geschwister, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst und zum anschließenden Abendmahl. Wir haben uns ja so in letzter Zeit unter anderem auch mit Abschnitten aus dem Johannesevangelium befasst, wenn wir uns das nochmal so in Erinnerung rufen. Wir hatten Kapitel 10, Jesus Christus, der gute Hirte. Wir haben uns auch mit Abschnitten aus Johannes 11 befasst, dieses unglaubliche Wunder der Totenauferweckung und wie die Menschen darauf reagiert haben, nicht angefangen von Hass bis zur völligen Hingabe, wenn wir so an die Pharisäer denken, Maria, Martha, Lazarus, Simon und so weiter. Und heute geht es um Johannes 12. Wir hatten ja letztes Mal auch gesprochen, war ja auch noch Inhalt, die Salbung in Bethanien. Heute geht es um Johannes 12, ab Vers 12 bis 26, ja? Johannes 12, von Vers 12 an bis Vers 26. Und da hören wir Folgendes. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest kamen, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Hosianna, riefen sie, gelobt sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen, alle Welt läuft ihm nach. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du allein wirst ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ja, auf den ersten Blick ist ja dieser Text, insbesondere jetzt der Textabschnitt, der sich mit dem Einzug von Jesu nach Jerusalem befasst, ja, vielleicht ist nicht mehr als eine Station auf seinem weiteren Weg, so eine Art Reisebericht. Aber wenn man tiefer in diesen Text hineinsteigt, wenn man tiefer in diesen Text eindringt, dann wird man also sehr schnell merken, was für fundamental biblische Aussagen und Wahrheiten dieser Text enthält. Und das scheint, so hat man wirklich den Eindruck, auch dem Heiligen Geist ganz wichtig gewesen zu sein, denn er hat es ja so geführt, so geleitet, dass wir dieses Geschehen, diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem gleich in vierfacher Ausgabe haben. Das kommt ja nicht oft in der Bibel vor, im Neuen Testament, mal abgesehen von den Geschehnissen um Kreuz und Auferstehung, haben wir nicht viele Texte in der Bibel, die in allen vier Evangelien auftauchen. Wir haben manche Parallelitäten bei den Synoptikern, also bei Matthäus, Markus und Lukas, aber bei Johannes, ja, Johannes ist immer so ein bisschen speziell, Johannes läuft immer so ein bisschen auf eine andere Spur. Aber nachdem nun geht Jesus hier am Palmsonntag da von Bethanien aus herauf nach Jerusalem da einmarschiert ist, kommt es ja zu dieser eigenartigen Inszenierung, nicht, was eben diesen Einzug in Jerusalem betrifft. Und wir wissen, auf vielen Bildern ist das schon dargestellt worden, nicht, Jesus auf dem Esel hereinreitend, Palmzweige schwenkende und Hosianna rufende Menschen. Wir kennen manche dieser Bilder. Nur um gleich zu sagen, an dieser Stelle, liebe Geschwister, an dieser Stelle verhindert Jesus Christus solch eine Inszenierung nicht. Er hätte das ja tun können, aber er hat es ganz bewusst so gewollt. Warum erwähnen wir das? Es gab ja schon einmal solch eine Szene, ja, die so ein königliches, so ein majestätisches Flair hatte. Davon berichtet auch eben Johannes. Und zwar, dass im Zusammenhang mit diesem eindrücklichen Wunder der Speisung der 5000, ja, es wie so eine Woge durch die Menschen damals ging, die dann sagten, ja, das ist wirklich unser Mann, das ist der kommende Mann. Und wir wissen, sie wollten ihn alle zum König machen und hätte also nicht viel gefehlt mit Palmzweigen und was weiß ich, Hosianna rufen, aber wir wissen, dass Jesus Christus das alles verhindert hatte, nicht indem er also von ihnen wegging und im Nu implodierte diese euphorische Welle, war alles dahin. Aber hier, was den Einzug anbetrifft, und wir wissen auch warum, hat Jesus das ganz bewusst so inszeniert. Und unser Herr Jesus Christus, der hier jetzt kommt, nicht, der wird ja jetzt nun ganz unterschiedlich wahrgenommen. Wer ist das denn, der da jetzt wirklich kommt? Und das ist ja interessant, wenn man diese Geschichte vergleicht mit den Ausgaben da bei den Synoptikern, nicht? Johannes möchte nun in dem, was er nicht bringt, im Gegensatz zu Matthäus, Markus und Lukas, und in dem, was er sagt, natürlich unseren Blick auf ganz bestimmte Dinge legen, die ihm, natürlich gegeben durch den Heiligen Geist, ganz besonders wichtig sind. Und wenn man die Geschichten mal in den vier Ausgaben nicht vergleicht, dann entdeckt man zum Beispiel eine ganz bestimmte Sache, die Matthäus, Markus und Lukas besonders wichtig gewesen sind, aber bei Johannes überhaupt nicht. Wenn wir nur an diese eindringliche Geschichte denken mit der Eselsbeschaffung, was wird die ausführlichst beschrieben bei den Synoptikern, bei Matthäus, Markus und Lukas? Nicht das Hinschicken der Jünger und das Losbinden des Esels und das Bringen des Esels und der Widerstand dessen, dem der Esel gehört. Also ausführlich wird das beschrieben. Und bei Johannes, was lesen wir? Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. Alles andere im Zusammenhang mit der Eselsbeschaffung fällt bei Johannes weg. Und daran sehen wir, er möchte unseren Blick wirklich so lenken, dass er uns mit diesem Text oder genauer gesagt mit diesem Wort Gottes etwas mitgeben kann, was ganz wesentlich für unser persönliches Leben ist. Und aus seiner Perspektive, und damit kommen wir zum ersten Punkt, ist es nämlich ganz, ganz wesentlich, dass wir zuallererst einen richtig guten Durchblick bekommen. Das ist ganz wichtig, denn den hatten offensichtlich viele nicht. Bei einer Gruppe, den Jüngern, müssen wir sagen, zunächst nicht. Aber es ist zunächst mal so, offensichtlich hatten verschiedene diesen richtig guten Durchblick nicht. Gehen wir mal an die Sache ganz unbefangen an. Die Szene, an und für sich ja wunderschön beschrieben, nicht, Jesus auf dem Esel sitzen, Kleidungsstücke liegen da auf dem Weg, nicht, und dann Palmzweige und Hosianna-Rufe. Ich meine, auch wenn das vielleicht für unsere Kultur etwas gewöhnungsbedürftig, etwas fremd ist, aber ich denke, dass wir Heidenchristen, dass wir inzwischen alttestamentlich so weit geschult sind, dass wir an der einen oder anderen Stelle wissen, was das für eine Bedeutung hat. Nicht nur allein die Palmzweige hatten ja eine ganz wichtige Bedeutung im Alten Testament. Nicht, da konntest du nicht einfach so einen Buchenzweig abbrechen und dann losmarschieren. Nein, es musste ein Palmzweig sein, weil es das mosaische Gesetz, also die Tora, so vorgesehen hat. Das kann man also alles nachlesen im dritten Buch Mose ab Kapitel 23. Und da wird nämlich die Festordnung beschrieben. Und da taucht unter anderem auch die Palmzweige im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest auf. Nun haben wir es ja hier bei dem Einzug in Jerusalem ja nicht mit dem Beginn des Laubhüttenfestes zu tun, sondern mit dem Beginn des Passafestes, das dann wenige Tage später stattfand. Und das ist ja jetzt gerade das Eigenartige, dass plötzlich etwas, was eigentlich zum Laubhüttenfest gehört, dass das jetzt zum Passafest herübergezogen wird. Nicht? Und da schwingt etwas mit, liebe Geschwister, dass die Leute irgendwie doch gemerkt haben, dass da also wirklich der Messias kommt. Nicht? Und deswegen singen sie ja auch diesen großen Messias-Psalm, nicht? Dem Psalm 118, Vers 26, wo es da heißt, Hosianna. Und Hosianna, ja, Hosianna ist so etwas wie ein Gebetsruf damals gewesen, was so viel wie übersetzt heißt, nicht? Bring uns Heil, bring uns Rettung, bring uns den Jeschua. Nicht? Und dann ist das zum Jubelruf geworden und nach dem Jubelruf kam sofort dieser Nachruf, gelobt sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König Israel. Und so haben sie ihn als den König von Israel, haben sie ihn gepriesen. Nicht? Das war ihre Vorstellung, das war ihre Erwartung, das war irgendwie ihre Hoffnung. Und liebe Geschwister, wer da jetzt kam, das war ja für die Menschen kein Unbekannter. Nicht, ich meine, auch wenn die nicht die sozialen Medien hatten, wie wir sie heute haben, aber die hatten auch ihre Art und Weise zu kommunizieren, dass sie sich untereinander gefragt haben, warst du damals auch dabei bei der Speisung der 5000? Oder hast du sogar gehört, was er vor einigen Tagen gemacht hat, dass er sogar einen Toten auferweckt hat? Diesen Lazarus, nicht der schon den Verwesungsgeruch an sich hatte, der quasi hier nebenan in Bethanien wohnt, nicht der lebt und den man befragen kann. Nicht, das ist doch wirklich für uns der Beweis, dass er doch nur der Messias sein kann. Und darum ging ihnen die Menge entgegen, nicht, weil sie hörten, dass er da dieses Wunder getan hatte. Und so hatte die Menge natürlich Erwartungen. Sie hatte Vorstellungen von Jesus, nicht, dass er jetzt endlich Schluss machen würde mit der römischen Besatzungsmacht. Ich kann mir gut vorstellen, nicht, dass dieses Davidische Reich, was jetzt schon ungefähr 1000 Jahre Vergangenheit war, dass das immer noch in Erinnerung war, nicht damals ein großes Reich, damals ja im Grunde genommen das größte Reich in der damaligen Zeit. Und was ist jetzt? Jetzt sind sie besetztes Land, müssen Abgaben leisten und so weiter und so fort. Natürlich, liebe Geschwister, natürlich ist diese Haltung, diese Reaktion, nicht, sind solche Erwartungen, solche Vorstellungen der Leute nachvollziehbar. Aber man hat irgendwie den Eindruck, da läuft was falsch. Man hat irgendwie den Eindruck, da läuft wirklich was falsch. Wir würden Ihnen heute sagen, ja, ist ja alles wunderbar, ist alles genial, Totenauferweckung, Speisungswunder. Aber ihr macht Jesus viel, viel zu klein. Ihr habt vollkommen falsche Vorstellungen, vollkommen falsche Erwartungen von Jesus Christus. Und vielleicht haben manche darauf reagiert und haben gesagt, aber er ist doch schon so mächtig und so großartig. Nenne mir einen, der 5000 Männer und zigtausend Frauen und Kinder aus dem Nichts satt machen kann. Zeige mir einen, der wirklich einen Toten auferwecken kann. Zeige mir solch einen Menschen. Und trotzdem, liebe Geschwister, und trotzdem müssen wir wirklich sagen, ihnen fehlte einfach der richtige Durchblick. Und da merken wir, liebe Geschwister, wie wichtig es ist, dass wir einen richtig guten Durchblick haben, damit wir vordergründig nicht bei einem viel zu kleinen Jesus, ja, ich möchte fast sagen, nicht bei einem falschen Jesus hängen bleiben. Das ist ja ein Denken, das sich durchzieht. Nicht sei es jüdisch, sei es heidnisch, ja, sei es sogar christlich geprägt. Nicht, schauen Sie heute nur in den Bereich Kirche hinein. Da fällt das ja ganz besonders auf. Ja? Nicht, dass man einfach immer wieder von einem Jesus spricht oder einen Jesus haben will, nicht, der jetzt die Verhältnisse ändern muss, der es macht und dann wird er aufs Podest gestellt und dann feiert man ihn und dann bejubelt man ihn. So will man also diesen Jesus haben. Und er wird bejubelt. Ja, warum wird er bejubelt? Weil er etwas Tolles gemacht hat, dieser Speisungswunder, Totenauferweckung. Nun, liebe Geschwister, was ist bei der nächsten Beerdigung? Oder bei der übernächsten? Was ist bei der nächsten Hungersnot? Was ist plötzlich, wenn der von uns so passend gemachte Jesus nicht mehr kann oder nicht mehr will? Also nicht mehr so unsere Erwartungen und Vorstellungen erfüllt. Was ist dann? Nicht der reiche Jüngling damals, der hatte auch ganz bestimmte Erwartungen an Jesus Christus, die er aber so nicht erfüllt hat, Jesus Christus. Oder nehmen wir den vorösterlichen Petrus, der hat auch was von Jesus Christus erwartet, aber sicherlich keine Leidensankündigung. Sicherlich keine Leidensankündigung. Und da merken wir, liebe Geschwister, dass da eine ganz große Gefahr besteht, wenn ich Jesus so klein mache, wenn ich in Bezug auf ihn von völlig falschen Erwartungen und Hoffnungen ausgehe. Sie besteht nämlich darin, die Gefahr, dass er von mir abhängig ist, liebe Geschwister, dass er von mir abhängig ist. Kommt mir dann so vor wie so ein Vorsitzender, nicht den ich wähle, solange er das macht, wie ich mir das denke oder wie ich mir das eben halt vorstelle. Und so die Menge damals auch. Nicht, wir finden den gut, der da auf dem Esel hereingeritten kommt und er soll das so weitermachen, wie er das in der Vergangenheit macht. Und wenn er das so tut, dann kann er voll mit uns rechnen, dann stehen wir voll auf seiner Seite. Und wir wissen ganz genau, ein paar Tage später hat unser Herr keine Jubelrufe mehr gehört. Da hörte er ganz, ganz andere Rufe. Kreuzige ihn, weg mit ihm. Nicht? Und so hat man dann, nicht, wenn man also wirklich von völlig falschen Erwartungen und Hoffnungen ausgeht, nicht, dann hat man so seine eigenen Vorstellungen, was er alles machen muss, dieser Jesus. Nicht, was er dann auf jeden Fall machen muss, dass er mir gute Gefühle bereitet. Gute Gefühle bereitet, so ein gutes Grundgefühl, liebe Geschwister, der Lebensbejahung und der Zuversicht. Natürlich möchte ich mich in keiner Weise ausgestoßen oder irgendwie benachteiligt fühlen. Und dann hat er natürlich auch, sage ich mal, so die To-Do-Liste, die ich ihm da vorlege, abzuarbeiten. Nicht, wie ich so durch das Leben komme in Bezug auf, was weiß ich, auf Ehe, Familie und Hobby und Beruf und Urlaub und Karriere und so weiter und so fort. Und solch ein Jesus, der wird nie ein kritisches Wort sagen. Der wird nie ein kritisches Wort zu mir sagen. Nie ein Wort zu meinem Neid, zu meinem Egoismus, geschweige denn zu meiner Sünde beziehungsweise zu meiner Verlorenheit. Nicht, das wird er einfach beiseite schieben. Er wird auch nie das Thema Kreuz und Auferstehung ansprechen. Das wird er total ausblenden. Aber was er machen wird, und wir erleben das ja heute in der Gesellschaft, was er machen wird, nicht, er wird mich ermutigen, zu einem anständigen Leben, nicht einen guten Weg zu gehen, positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken, liebe Geschwister. Nicht, das erleben wir ja heute, nicht eine gute Rolle in meinen Beziehungen zu spielen und so weiter und so fort. Wir brauchen das jetzt gar nicht mehr lange weiter auszuführen. Ich denke, wir haben das Problem ganz, ganz schnell erkannt. Nicht solch ein Jesus sagt ja nichts Schlimmes, sagt ja nichts Schlechtes. Aber liebe Geschwister, das ist doch nicht unser Herr Jesus Christus, den wir da in der Bibel haben, der für uns ans Kreuz, für unsere Sünden, für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist, der diesen Leidensweg wirklich bis zum bitteren Ende durchgezogen hat, der dann auferstanden ist, jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und eines Tages in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Nicht, aber, und wir erleben doch gerade heute, liebe Geschwister, dass solch ein kleiner Jesus überwiegend von den Kanzlern gepredigt wird, mit wenigen Ausnahmen. Ja, geschweige denn, dass der Name Jesus überhaupt noch erwähnt wird. So sieht es momentan aus. Nur, bevor wir jetzt in die Rolle schlüpfen, zu meinen, die kritisieren zu müssen, die das damals nicht verstanden haben, bitte ganz, ganz, ganz vorsichtig. Nicht, wir haben es ja vorhin beim Lesen des Predigttextes ja, haben wir ja gehört, wer es nicht verstanden hat. Ich meine, die Menge drumherum, sein Fanclub, das kann man durchaus nachvollziehen. Aber es heißt ja auch, das verstanden seine Jünger zuerst noch nicht. Und ich denke, dieser Satz hier, das verstanden seine Jünger zuerst noch nicht, ist der Schlüsselsatz. Ist der Schlüsselsatz, dass uns Johannes jetzt wirklich eine ganz große Hilfe ist, dass hier nämlich zum Ausdruck gebracht wird, dass zu einem richtig guten Durchblick ein Verstehen notwendig ist. Ein Verstehen, was ich von vornherein nicht habe, was damals auch die vorösterlichen Jünger nicht haben konnten. Nicht zu dem richtigen guten Durchblick ist ein Verstehen wirklich notwendig. Und Johannes macht das immer wieder deutlich. Ganz am Anfang seines Evangeliums, im zweiten Kapitel, wird uns ja diese Geschichte von der Tempelreinigung berichtet. Und da heißt es so sinngemäß ab Vers 19, dass Jesus sprach, diesen Tempel abzubrechen und ihn in 3 Tagen wieder aufzurichten. Und das haben damals die Menschen und seine Jünger vollkommen falsch verstanden, weil Jesus ja hier vom Tempel seines Leibes sprach. Als er aber auferstanden war, heißt es dann, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte und glaubten nun dem Wort, das er ihnen gesagt hatte. Also wir merken, wie zum Durchblick nicht wirklich ein Verstehen notwendig ist, damit wir eben nicht an einen viel zu kleinen und womöglich einem vollkommen falschen Jesus da verherrlichen oder nachlaufen. Und was das Schlimmste ist, dass wir letztlich daran scheitern. Dass wir letztlich daran wirklich scheitern. Denn ein solcher Jesus passt ja dann plötzlich nicht mehr in ihren Vorstellungen hinein, weil viele Dinge ja vollkommen anders laufen. Nicht, da passt doch dann nicht hinein, dass der viel zu kleine Jesus, dass er einen Teil seiner Anhängerschaft irgendwo auf dieser Welt in irgendwelchen Gefängnissen, ja, ich sag's mal so, umkommen lässt. Und wo dann die Menschen sagen, das kannst du doch nicht zulassen, da musst du doch irgendetwas unternehmen. Nicht? Das passt doch dann auch nicht, wenn dieser viel zu kleine Jesus plötzlich die ärztliche Diagnose mal umstellt. Nicht? Und so ist schon mancher an einem völlig falschen Jesus, ist er wirklich gescheitert und ist aus diesen daraus resultierenden Glaubenskrisen überhaupt nicht mehr herausgekommen. Nicht Jesus, das können wir ja alle bestätigen, Jesus erfüllt eben nicht alle menschlichen Erwartungen, aber was er erfüllt, sind alle seine Verheißungen. Die erfüllt er, alle seine Verheißungen. Und deswegen, liebe Geschwister, was jetzt diesen ersten Punkt anbetrifft, nicht deswegen, wir wollen uns also nicht faszinieren lassen, nicht? Wir wollen uns nicht gefangen nehmen lassen, nicht von einem Jesus, den eine Religion, ein System, eine Ideologie da aufs Podest stellt und dann bejubelt wird. Nein, liebe Geschwister, lasst uns im ersten Punkt daran denken, wir brauchen einen richtig guten Durchblick und dabei brauchen wir wirklich ein Verstehen, liebe Geschwister. Und das ist das eine, dass wir unbedingt diesen Durchblick brauchen. Als zweitens müssen wir uns wirklich diesen Jesus, der da auf einem Esel in Jerusalem hereinreitet, genau anschauen, genau anblicken. Aber wie schauen wir ihn genau an? Blicken wir ihn genau an, liebe Geschwister? Nicht Paul Gerhard hat ja in seinem Choral diese Frage so gestellt, nicht wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25, 6, ja, da lesen wir quasi so eine Antwort. Siehe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und merken wir, der König kommt und zu dir und du gehst ihm entgegen. Und dieses Wörtchen entgegengehen, ist ein ganz besonderer Ausdruck, war vor allen Dingen ein ganz besonderer Ausdruck damals in der ganzen hellenistischen, römischen und jüdischen Welt. Hatte eine ganz besondere Bedeutung, dieses Wort. Und zwar war es so, wenn ein neuer Herrscher inthronisiert wurde, nicht, dann war es selbstverständlich, dass die Bevölkerung aus Respekt in Ehrerbietung diesem König entgegenging. Und das kann man ja in der Bibel nachlesen. 1. König 1, ab Vers 38, nicht die Inthronisierung des Königs Salomos. Er wird auf die Eselin, aha, da haben wir den Esel wieder, er wird auf die Eselin des David gesetzt, wird herausgeführt, wird gesalbt und die Bevölkerung geht ihm entgegen. Und jetzt geschieht genau das auch hier. Jetzt geschieht genau das auch hier. Nicht Jesus kommt da hereingeritten, die Menschen mit Palmzweigen schwenken und Jubelrufen folgen ihm oder gehen ihm teilweise da entgegen. Nicht, und auch Jesus kommt hier auf einem Esel hereingeritten. Wir können jetzt die Esel lieben oder nicht lieben. Das ändert aber eben nichts an der Tatsache, dass es so ist. Nämlich seit 1. Mose 49 nicht läuft mit dem Segen an Juda die Esel, laufen die Esel mit in der Königslinie. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Aber so ist es. Nicht, wir haben ja gerade gehört, über 1. Könige 1, ab Vers 38 geht es dann weiter nach Sacharja 9, Vers 9. Ja, der Esel ist quasi, wie soll man das sagen, ist quasi so die Neuschöpfung, auf dem noch niemand gesessen hat. Nicht der Esel, nicht, oder Jesus Christus in Verbindung mit dem Esel steht so für Barmherzigkeit, steht für Demut. Und damit ist das von vornherein eine klare Absage an die Erwartungen der Bevölkerung. Nicht, dass also Jesus Christus hier machtpolitisch eingreift mit entsprechenden Folgewirkungen. Eine ganz klare Absage. Nicht, und so hat es doch Jesus Christus Woche für Woche seinen Jüngern doch mitgeteilt. Er hat gesagt, Jerusalem ist das irdische Ziel meines Lebens. Nicht, und dort wird man mir eine Krone aufsetzen, keine Königskrone, sondern eine Dornenkrone. Und dort werde ich leiden und dort werde ich sterben und dort werde ich auferstehen. So müssen wir Jesus anschauen, so müssen wir ihn sehen, so müssen wir ihn wirklich anblicken. So stellt sich Jesus Christus als der wahre König dar. Und dieser König trägt in für alle Zeit und Ewigkeiten, dieser König trägt Nägelmale, liebe Geschwister. Und wir wissen, warum er sie trägt. Nicht, oder um es in der Sprache der Offenbarung des Johannes zu sagen, er ist das Lamm, das geschlachtet ist. Und wir werden in der Bibel nie einen anderen Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen zu hören bekommen, zu lesen bekommen. Und diesen Anblick von Jesus, den brauchen wir, liebe Geschwister. Und so oft wir diese Geschichte hier hören, vom Einzug Jesu in Jerusalem, nicht müssen wir immer wieder sagen, das ist doch unglaublich, lebendiger Gott, was du dir da zusammen mit deinem Sohn im Geist, der wirklich vor Ewigkeiten ausgedacht hat. Nicht, man kann nicht aufhören, das immer wieder zu erwähnen, das immer wieder auch zu beschreiben. Und es ist ja wunderbar, wie Johannes das auf seine Art und Weise macht, wie er das auf seine Art und Weise macht. Erinnern wir uns nur an Johannes 1. Da sagt er ja, am Anfang war das Wort, / Jesu, und das Wort, / Jesus, war bei Gott. Und das Wort, / Jesus, war Gott. Und dann heißt es einige Verse weiter, Vers 14. Dann heißt es da, und das Wort, / Jesu, ward Fleisch und wohnte unter uns. So drückt es Johannes aus. Nicht, wenn wir das immer wieder lesen, liebe Geschwister, wenn wir das immer wieder lesen, nicht, da stehen wir doch wirklich staunend daneben und fragen uns, lebendiger Gott, warum hast du das auf diese Art und Weise gemacht mit deinem Sohn Jesus Christus? Warum auf diese Art und Weise? Gab es keine andere Möglichkeit? Und wunderbar, dass Gott uns das auch verstehen lässt, dass er uns da nicht im Dunkeln lässt. Und zwar lässt er uns das besonders verstehen in der paulinischen Kreuzestheologie, die wir nachlesen können in 1. Korinther 1. dass das eben der Weg von Jesus von Ewigkeiten her gedacht so war. Nicht, jetzt kommt es um die menschliche Weisheit ad absurdum zu führen. Und dann sagt er weiter, um auch dann noch zu erkennen, was bei den Menschen Torheit ist, bei Gott Weisheit ist. Nicht, dass dieser überreiche, ewige, allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, dem alles dient, vor allen Dingen eines hat, liebe Geschwister, nämlich eine unbegrenzte, eine unbeschreibliche Liebe, nicht, dass er in seinem Sohn Jesus Christus diesen Weg gegangen ist, ja, alles für uns getan hat, um mit uns eins zu werden, um mit uns wirklich Gemeinschaft haben zu können. Das ist also unbegreiflich, unbeschreiblich. Und merken wir, das ist doch viel, viel mehr, als dass man ihn für ein paar Jahre, was weiß ich, da auf den Sockel stellt und ihn cool findet, wenn er mal irgendwelche Wunder geschehen lässt, da mal einen Krankenheit, liebe Geschwister, er ist doch kein Erfüllungsbeamter, er ist doch kein Kumpel, unser Herr Jesus Christus. Und diesen Jesus, den gekreuzigten Augen, den müssen wir immer wieder anblicken und können dann doch nur sagen, danke, Herr Jesus Christus, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast, dass du mir alle Schuld vergeben hast, dass du mich gerecht gesprochen hast, dass ich jetzt dein Kind sein darf und dass ich einmal in Ewigkeit mit dir zusammen sein darf. Und deine Liebe, Herr Jesus Christus, ist für mich die höchste Motivation, jetzt wirklich zu deiner Ehre und zu deinem Wohlgefallen leben zu wollen. Bei all den Schwächen, die uns immer noch seit 1. Mose 3 anhaften, liebe Geschwister. Aber auf einen Punkt möchte ich da, was diesen zweiten Punkt betrifft, möchte ich noch hinweisen auf einen Gedankengang. Du stehst nicht alleine in diesem Zug. Du stehst nicht alleine im Zug. Es ist ja unglaublich, was der lebendige Gott so damals in sich hergezogen hat. Einmal die Menge, die es überhaupt nie verstanden hat. Und dann natürlich die Jünger und die Menschen, die er heute hinter sich herzieht, die zu ihm gehören. Nicht? Und er hat ja die eigenartigsten Pflänzchen da in seinem Garten. Schöne Pflänzchen, verwelkte Pflänzchen, giftige Pflänzchen, eigenartige Pflänzchen. Nicht, ob dir das gefällt oder nicht. Was will ich damit sagen? Es gibt keine Jesusgemeinschaft, ohne an seine reale Gemeinde wirklich teilzuhaben. Das musst du wissen. Egal, wer alles da drin steckt. Ja, das ist der zweite Punkt. Wir brauchen neben diesem Durchblick auch diesen Anblick auf unseren gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Und noch ein dritter Punkt, liegt eigentlich förmlich auf der Hand. Wir brauchen natürlich auch noch einen Durchblick. Einen Ausblick. Wir brauchen noch einen Ausblick. Und wir wissen ja nun, dass unser Herr Jesus Christus tatsächlich wiederkommt. Dass er tatsächlich wiederkommt. Und das ist ja gerade das Wunderbare am 118. Psalm, dass es da in Vers 26 heißt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und dann werden die Tore eines Tages wirklich weit, weit aufgehen, wenn er kommen wird. Und dann ist alles vorbei. Alles vorbei, alle Not, alle Druck, alle Anfechtung, alle Verfolgung hier auf Erden. Dann ist übrigens auch Schluss mit der Eselslinie. Wir lesen ja in Offenbarung 19, da ist nicht mehr vom Esel die Rede, sondern von einem Pferd, auf den er da mit den Seinen, so heißt es, da hereingeritten kommt. Aber wir müssen noch mal auf diese Palmzweige zu sprechen kommen. Die haben es ein bisschen in sich. Nicht nur, dass man sie auf jüdischen Münzen findet, oder dass man sie auch auf Sarkophagen aus dem 1. bis 3. Jahrhundert gefunden hat, sondern wir lesen in der Offenbarung 7, Vers 9. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan in weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Ja, und seitdem ist der Palmzweig, ja, er ist so etwas wie ein Indiz für die den Sieg erlangende Gemeinde, nicht nach der Zeit hier des Erdenlebens mit all dem Druck und mit all der Verfolgung und Anfechtung und Trübsal und so weiter. Und so kommt einmal der Moment, an dem du, an dem ich, Nicht, dass wir in Christ, die wir in Christus sind, dass wir wirklich, ob jetzt mit oder ohne Palmzweig, dass wir wirklich vor diesem Thron Gottes stehen, den Sohn sehen dürfen und ihn für alle Zeiten und Ewigkeiten anbeten dürfen, liebe Geschwister. Und jetzt kommt wieder das Aber. Nun leben wir ja noch im Glauben und wir leben ja nicht im Schauen oder im Sehen. Nicht auch sind wir jetzt hier eine Generation, die eben nicht das Vorrecht hat, wie die Menschen damals vor circa 2000 Jahren Jesus leibhaftig sehen zu können, nicht zu, oder zu dürfen. Wie auch jetzt hier die Griechen, die da ganz plötzlich auftauchen, nicht die Jesus Christus sehen, die ihn kennenlernen möchten, nicht, und die im Grunde genommen das Wort der Pharisäer bestätigen, die gesagt haben, ihr seht doch, wir können kaum was ausrichten. Alle Welt läuft diesem Jesus nach. Und auch eben diese Griechen, denn man muss ja wissen, wer diese Griechen sind, woher sie kamen, nicht? Diese Griechen, das waren ja sicherlich Pilger, nicht, die zu dem Passafest kommen wollten, um dort natürlich anzubeten. Also offensichtlich doch gottesfürchtige Männer. Und sie hielten sich zur Synagoge, lasen und studierten das Alte Testament, verehrten den Gott Israels, aber ja, sie waren eben noch nicht beschnitten. Und deswegen durften sie ja auch nicht in den Tempel hinein. Und sie gehörten ja auch, ich sag mal, offiziell nicht zur jüdischen Kultgemeinde. Wie will man sie bezeichnen? Es sind also keine Proselyten. Vielleicht könnte man sagen, es sind also Halbproselyten gewesen. Und diese Griechen, die wenden sich jetzt nun an Philippus. Man kann natürlich jetzt fragen, warum an Philippus? Man kann jetzt nur spekulieren. Wahrscheinlich oder vielleicht wegen seines griechischen Namens. Und was ja auffällt, dass sie ihn, den Philippus, sehr höflich anreden. Sie sagen, ja Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Und Philippus schaltet daraufhin den Andreas ein, seinen Kollegen Andreas. Auch hier kann man fragen, warum den Andreas, aber man weiß von der Bibel her, vom Neuen Testament her, von den Evangelien her, dass die beiden also auch immer viel zusammengearbeitet haben, viel zusammen waren. Vielleicht das der Grund. Und die führen ihn dann zu Jesus. Und jetzt benutzt Jesus noch ein letztes Mal in der Öffentlichkeit deutlich zu erklären, was jetzt in der Passion passieren wird. Nicht? Und jetzt kommt im Grunde genommen, kommt jetzt eigentlich das Kernstück des Kapitel 12. Deswegen haben wir diesen Abschnitt mit den Griechen noch dazu genommen. Weil das eigentlich jetzt das Kernstück, nicht dieses Kapitel 12 ist. Und weil es nämlich, Jesus Christus macht klar, es geht jetzt vom Leiden oder durch Leiden zur Herrlichkeit. Das ist es, liebe Geschwister. Und damit zeigt er auch uns heute immer wieder, welchen Weg er dabei gehen musste, damit wir auch diesen Ausblick haben dürfen. Er wird eines Tages wiederkommen und uns zu sich nehmen. Also die Griechen, die da jetzt Jesus kennenlernen wollen, Und jetzt gibt Jesus also komprimiert den Griechen und den Jüngern eine entscheidende Information darüber, wer er ist und was jetzt passieren wird und was er jetzt tun wird. Und jetzt kommen diese Verse 23, 24, 25 und 26. Und in den ersten beiden Versen 23 und 24 sagt er ja, und Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Hier ist also von der Verherrlichung Jesu die Rede. Und das bedeutet zweierlei. Es bedeutet also einmal kurzfristig, dass Jesus erhöht wird, was das Kreuz betrifft. Das hat er ja damals auch dem Nikodemus gesagt. Nicht, dass der Menschensohn erhöht werden muss. Und es bedeutet natürlich mittelfristig, dass Jesus zurückkehrt in die Herrlichkeit des Vaters, die er besaß, bevor er hier auf diese Welt kam. Und das hat er ja auch in seinem hohen priesterlichen Gebet. In Johannes 17 hat er das ja auch zum Ausdruck gebracht. du gibst mir die Herrlichkeit zurück, die ich hatte, bevor ich in die Welt gekommen bin. Und schon aus dem ganzen Alten Testament hätte man also eigentlich wissen müssen, die auch die Leute damals wissen müssen, nicht, dass der Messias eben diesen Leidens- und diesen Sterbensweg gehen muss. Denken wir nur an Jesaja 53, nicht die Aussagen über den leidenden Gottesknecht. Oder denken wir eben auch ganz besonders an den Psalm 22, liebe Geschwister, nicht, der das Leiden des Messias mit Worten dokumentiert, die Jesus später teilweise am Kreuz gesprochen hat. Ja? Und dann geht diese Verherrlichung setzt sich dann gewissermaßen fort in der Leidensnachfolge seiner Jünger. Vers 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Und wir tun gut daran, diese Worte nicht zu überspringen. Wir tun du gut daran und nicht meinen, Jesus Christus hätte das bildhaft etwas zugespitzt. Nein, nein, liebe Geschwister, dieser Gegensatz, Leben lieben, Leben hassen, meint in diesem Zusammenhang kein Gefühl, sondern es geht hier um eine Wahl, es geht hier um eine Entscheidung. Das heißt, dass ich das eine entschlossen ergreife und dafür auf das andere entschlossen verzichte. Jesus hat ja mal gesagt in Lukas 14, Vers 26, wer nicht seinen Vater und seine Mutter hasst um des Reiches Gottes willen, der kann nicht mein Nachfolger, der kann nicht mein Jünger sein. Ich meine, das ist uns natürlich klar. Damit meint Jesus da bestimmt nicht, dass wir unsere Eltern, nicht denen wir ja mit Liebe, die wir ja ehren, nicht, dass wir sie nicht hassen sollen, das ist natürlich ganz klar, dass wir sie nicht ablehnen sollen. Sondern es geht hier um eine Wahl, es geht hier um eine Entscheidung im Konfliktfall. Darum geht es, liebe Geschwister. Man könnte sagen, sein Leben hassen heißt dann praktisch, dass ich mein Leben Jesus Christus voll zur Verfügung stelle. Ich erlaube wirklich meinem Herrn, über mein Leben zu bestimmen. Und es bedeutet gleichzeitig eine Absage an jegliche Selbstverwirklichung und an jegliches Anspruchsdenken, liebe Geschwister. Und von manchen Christen hört man dann, dass sie sagen, ja nun, das ist ja alles ganz schön und gut, so ein bisschen Christ sein. Nicht, das gibt meinem Leben so eine gewisse Stabilität, aber ansonsten gehe ich doch so meinen eigenen Weg. Und man soll das ja auch nicht alles zu ernst nehmen oder zu fanatisch oder zu fundamentalistisch. Schließlich hat man sich auch noch um andere Dinge zu kümmern. Nein, nein, liebe Geschwister, das ist die Frage an jeden Einzelnen von uns, wem gehört mein Leben? Wem gehört mein Leben? Nicht, es besteht schon ein Unterschied, nicht zwischen einer, ja, wie soll ich mal sagen, zwischen einer wohltemperierten religiösen Praxis und einer völligen Hingabe an Jesus Christus. Nicht, es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt nicht den Weg des Kompromisses. Und wenn wir haben ja heute nur gelesen bis Vers 26. Wenn wir in diesem Kapitel weiterlegen, dann kommen wir irgendwann an den Vers 42 und folgende. Und da erleben wir ja genau das Gegenstück, nicht, wo von einigen Leuten gesagt wird, dass sie sich nicht trauten, zu Jesus Christus zu bekennen. Warum? Weil ihnen die Ehre bei den Menschen wichtiger war als die Ehre bei Gott. Nicht, und vor dieser Frage stehen wir ständig. Nicht werden ständig in diese Herausforderung hineingeworfen, liebe Geschwister. Welchen Zielen folgen wir bis in den letzten Winkeln unserer privatesten und persönlichsten Entscheidung hinein? Hassen wir unser Leben, ja oder nein? Und wir haben ja vorhin gesagt, was Leben hassen jetzt bedeutet. Und dann fährt Jesus noch fort in dem letzten Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und dann kommt ja diese großartige Perspektive, dass Jesus weiter sagt, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und jetzt erfährt diese Perspektive noch eine weitere Steigerung, wenn es nämlich heißt, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Den wird mein Vater ehren. Und dieses Wörtchen dienen, das hat es nun in der Tat in sich. Ich weiß nicht, was dieses Wort bei euch auslöst. Ich meine, es ist ja heutzutage ist das ja ein Wort fast auf dem Index. Man wagt es ja kaum noch auszusprechen, zu dienen. Aber es ist und bleibt ein ganz zentrales Wort im Neuen Testament. Und wie viele Verse gibt es bereits im Alten Testament, nicht die davon sprechen, dem Herrn mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen und von in aller Treue zu dienen. Um jetzt im Neuen Testament zu bleiben, es ist und bleibt das Wort unseres Herrn. Unseres Herrn Jesus Christus, wir kennen alle diesen Vers. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Das ganze Leben von Jesus Christus, ich kann man im Grunde genommen in diesem einen Verb vom Dienen hineinpacken. Er hat seinen Vater gedient und er hat uns gedient. Und somit hat Dienen im Neuen Testament einen ganz anderen Klang, einen ganz anderen Geschmack, liebe Geschwister. Manche Christen denken vielleicht, wir müssen heraus aus dieser Dienstbeziehung heraus, aus dieser untergeordneten Rolle. Klingt alles irgendwie so ein bisschen negativ. Nein, nein, liebe Geschwister, die Bibel denkt da vollkommen an. Das macht ja gerade dieser Vers 26 deutlich. Nicht? Was zeigt dir dieser Vers für eine Perspektive? Liebe Geschwister, was ist das für eine Dimension, dass es Dinge in deinem Leben geben wird, für die dich der Vater einmal in der Ewigkeit ehren wird, weil du hier auf Erden Jesus Christus, der für dich alles getan hat, nicht der dir auch gedient hat in dem Sinne, nicht weil du ihm gedient hast. Was ist das für eine Perspektive? Was ist das für eine Dimension, liebe Geschwister? Und deswegen die Frage, wie viel ist dir das wert, dass der Vater im Himmel dich einmal ehren wird? Was ist dir das wert? Und diese drei letzten Verse, liebe Geschwister, 24, 25, 26, diese drei letzten Verse sind insbesondere auch deswegen so wichtig und so elementar, weil sie nämlich auch zeigen, was untrennbar mit dem Glauben verbunden ist. Vers 24, der Kreuzestod. Auch wenn das jetzt in diesem Vers 24 mehr oder weniger nur indirekt angesprochen wird. Also der Kreuzestod als unabdingbare Voraussetzung. Dann Vers 25, die Abkehr von dieser Welt. Also wir leben zwar in der Welt und wir sollen uns daraus nicht verabschieden, aber wir sind nicht von der Welt. Und das Dritte, ja, die Nachfolge Jesu Christi. Und das ist letztlich Dienen. Mit meinem ganzen Leben, mit allen Lebensbereichen. Und deswegen sind diese drei Verse, 24, 25, 26, so ungemein wichtig, weil sie nämlich ganz deutlich zeigen, was untrennbar mit Glauben verbunden hat. Da braucht man jetzt keine großen Ausführungen zu machen. Nicht, da braucht man nur den Menschen zu sagen, bitteschön, so ist es, der Kreuzestod, Jesus Christus, Abkehr von dieser Welt und ihm in aller Treue dienen, nachfolgen. Und das reicht, liebe Geschwister, das reicht vollkommen aus, auch für die vor uns liegende neue Woche, was wir heute wirklich durch den Diener Johannes da gehört haben. Nicht, dass er uns wirklich mitgeteilt hat, Vorsicht vor dem zu kleinen Jesus, nicht vor dem zu kleinen König, nicht lass dir da wirklich den richtigen Durchblick schenken und auch das Verstehen. Nicht schau dir stattdessen wirklich den gekreuzigten König an mit der Dornenkrone, der auch auferstanden ist und eines Tages wiederkommen wird. Nie wieder einen anderen Anblick. Und siehe den, der siegreich wiederkommt. Und bis dahin, liebe Geschwister, lasst uns mit diesem herrlichen Ausblick wirklich leben. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns noch zum Gebet erheben. Ja, himmlischer Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus habe ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dein gutes Wort, das wir heute wieder gehört haben. Wie voller Liebe, ja, wie weise, wie allmächtig bist du, dass du diesen Weg so eingeschlagen hast. Danke, dass du dich so mit uns verbindest. Und wir wollen dir es nochmal mit Worten sagen. Gib uns wirklich diesen guten Durchblick, damit wir nicht den zu kleinen Jesus verherrlichen und womöglich einen falschen Jesus verherrlichen. Sondern schenk uns wirklich diesen Anblick auf dich, damit wir den gekreuzigten und auferstandenen sehen, der mit seinem Kreuzestod uns reingewaschen hat, uns geliebt, in die Gemeinschaft hineingenommen und das Geheimnis, ja, seines Leibes offenbart hat. Und gib uns auch diesen Ausblick auf dein Wiederkommen, auf die Verherrlichung unseres Lebens vor dir. Segne uns, Herr, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.